Hallo, willkommen zurück und herzlich willkommen bei der 32. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo liebe Zuhörenden.
Ja, hallo, wenn ihr das hört, habt ihr es und wir haben es auch erfolgreich aus unserer Sommerpause zurückgeschafft. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, machen wir weiter und sind zum Schluss gekommen, ja klar, machen wir weiter und jetzt sind wir wieder da, Tim. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, Seid. Danke. Ich freue mich, wieder mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass uns wieder Leute zuhören und ja, auf den Austausch. Wir haben ja festgestellt, dass es immer noch viel zu reden gibt, auch privat und natürlich hier über die Fliegerei, sowohl von deiner Seite als auch von meiner Seite. Und auch das Feedback, was wir über den Sommer bekommen haben und die Downloadzahlen, die haben uns bestärkt, weiterzumachen. Und deswegen geht's mir sehr gut und ich freue mich auf unsere Folge heute.
Ja, genau. Wir waren so ein bisschen tatsächlich, haben wir auch wirklich darüber gesprochen, machen wir weiter und wie machen wir weiter? Wir haben da auch uns ein paar Gedanken gemacht, weil wir schon, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, einfach sehr, sehr oft, besonders im Sommer, irgendwie Probleme hatten, vernünftige Termine zu finden. Und was sich ja bei mir jetzt ändert, die Folge kommt Anfang Oktober raus, ab Oktober arbeite ich wieder Vollzeit und das wird es nicht leichter machen. Ich habe einfach, wenn ich allein schon meinen Kalender anschaue, ist der jetzt schon 8-mal voller als vorher. Und da haben wir aber gedacht, nee, das schaffen wir, das kriegen wir hin, wir machen weiter. Wir bringen irgendwie nur 1-2 Änderungen quasi mit. Ne? Wir haben uns entschlossen, nicht mehr am ersten Samstag des Monats immer zu veröffentlichen, weil uns das schon auch den Stress gemacht hat, rechtzeitig innerhalb des Monats die Folge aufgenommen zu haben und wir dadurch uns erhoffen, flexibler zu sein. Wir erhoffen uns sogar gar nicht mal weniger als eine Folge alle 4 Wochen rauszubringen. Es kann dann halt einfach sein, dass es mal irgendwie ein 2-Wochen-Intervall gibt, aber dann dafür das andere mal ein 6-Wochen-Intervall, je nachdem, wie wir Zeit finden. Ich hoffe, wir lassen es nicht schleifen, Tim, dass wir da auch dranbleiben und uns nicht jetzt durch weniger Stress weniger verpflichtet fühlen. Und das andere, was wir tatsächlich jetzt auch aber beschlossen haben, ist, dass wir es mit unserer aktuellen Zeitplanung nicht schaffen, in irgendwelcher Form momentan Gäste einzubinden. Weil wenn wir es irgendwie selber schaffen, mit Ach und Krach teilweise 1 oder 2 Termine im Monat zu finden, auch jetzt privat wollten wir uns treffen und wir haben uns gesehen Ende August und haben einen Termin ausgemacht für
November.
November, also das ist volle Terminkalender kollidieren da ein bisschen. Da haben wir uns gesagt, wir machen das mal zu zweit weiter. Vielleicht ergibt sich da ja was, dass wir sagen, irgendwann wollen wir das ändern. Aber das sind so erstmal unsere Rahmensettings. Ja, wir machen das und freuen uns auch drüber und hoffen, dass ihr euch auch freut. Aber wir müssen mit unserer Zeit haushalten.
Apropos Zeit, Seid, ich freue mich doppelt, dass du jetzt wieder mehr arbeitest. Nämlich zum einen hast du dann wieder auch ein bisschen mehr zum Erzählen hier für unseren Podcast. Und zum anderen haben wir dann auch wieder mehr Chancen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auch mal wieder auf dem Funk hören.
Ja, mir ist ja aufgefallen, eben gerade in unserem Vorgespräch, wir haben kurz vorher schon gequatscht, dass man meinen Beruf ja neben Fluglotse auch als Flugbegleiter bezeichnen kann. Ich begleite Flugzeuge. Ich werde hoffentlich dich öfter begleiten können. Nee, fairerweise, ich bin Fluglotse. Ich finde aber tatsächlich auch die amerikanische Variante Air Traffic Controller irgendwie noch cooler als Fluglotse, weil ich euch ja nicht wirklich lotse. Also es ist ja, ihr kommt auch ohne mich zurecht beim Navigieren.
Ja, wir müssen die Folge jetzt auch nicht oder den Podcast auch nicht umbenennen in Pilot trifft Flugbegleiter oder Flugbegleitenden, sondern wir bleiben bei Pilot trifft Lotse. Lotse finde ich auch ein ganz schönes Wort, aber Air Traffic Controller trifft es auch ganz zu. Seid, wie geht's dir denn? Wie war dein Sommer?
Mein Sommer war super. Ich habe ein bisschen private Details, meine Augen lasern lassen. Das ist ja etwas, was immer mehr Leute machen. Also die Zahlen, die gehen ja rapide hoch. Jeder Zweite lässt sich lasern gefühlt und ich habe mich jetzt auch getraut und durfte deswegen ein paar Wochen nicht arbeiten, habe aber meine medizinische Tauglichkeit wieder erlangt und kann wieder normal arbeiten, war auch schon wieder arbeiten. War natürlich ein bisschen spannend, ob alles gut geht. Es ist alles gut gegangen, aber dadurch hatte ich einen etwas arbeitsärmeren Sommer. Aber das ist jetzt auch wiederum ad acta gelegt. Und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt ohne Brille arbeiten kann, aber auch ohne Brille meine Freizeit genießen kann und freue mich auch, dass ich wieder demnächst Vollzeit arbeite. Also das muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen vermisst. Normal auf die Arbeit gehen und nicht irgendwie die Dienste im einzelnen Monat mit der Lupe suchen müssen. Da freue ich mich drauf.
Wie war dein erster Dienst nach der Sommerpause?
Das war tatsächlich aufregend. Da war ich eingeplant, um 6 Uhr morgens musste ich auf der Arbeit sein, aber ich musste mich erstmal eine halbe Stunde briefen, das war okay. Aber ich habe dann allein schon gemerkt, dass, wenn man mal einfach 2, 3, 4, 5, 6 Wochen nicht gearbeitet hat, das merkt man einfach, ja. Also so oft fehlt man ja auch nicht so eine lange Zeit, aber ich habe mich da nach 2 Minuten wieder wohlgeklickt gehabt und eingeklickt gehabt. Das ist immer total witzig, weil man sitzt erstmal dann vor diesem Radarbildschirm. Und was ich dann immer versuche, ist, dass ich meinen ersten Block nicht als radarierender Lotse, also derjenige, der bei uns auf der linken Seite sitzt und mit dem Piloten spricht und die Flugzeuge direkt kontrolliert, dass ich nicht diese Aufgabe übernehme, sondern der planende Lotse, der auf der rechten Seite sitzt und mit allen anderen Fluglotsen koordiniert. Das macht es nämlich den Einstieg ein bisschen smoother. Da kann man sich erstmal wieder dran gewöhnen, was da so passiert und so. Und dann war ich nach 2 Stunden wieder drin. Ich habe auch tatsächlich bei meinen ersten 2 Arbeitstagen direkt 1, 2, 3, 4 Peaks abgegriffen. Typischer Sommerverkehr. Ich hoffe, dass die Einschätzung meiner Kollegen von dem nicht abweicht, aber ich würde sagen, ich kann es noch.
Das erinnert mich an etwas, was ein Ausbilder zu mir gesagt hatte, als ich meine lange Flugpause während Corona hatte und wie viele meiner Kollegen auch so ein bisschen Bedenken, was den Wiedereinstieg betraf, ob man nach mehreren Monaten oder teilweise auch Jahren wieder gut ins Fliegen reinfindet. Und da sagte dann ein Ausbilder zu mir, es gibt 3 Dinge im Leben, Tim, die verlernst du nicht. Das ist Fahrradfahren, Schwimmen und Fliegen. Und tatsächlich, so war es auch. Also selbst wenn man längere Pausen hat, es ist irgendwo im Muskelgedächtnis und im Unterbewusstsein abgespeichert. Klar braucht man am Anfang ein bisschen, um so wieder grob reinzufinden, auch wenn ich jetzt, bei mir waren es auch jetzt mehrere Wochen Sommerferien, wo ich nicht geflogen bin und auch tatsächlich mal ohne Flugzeug Urlaub gemacht habe. Also wir sind dieses Jahr nicht in Urlaub geflogen. Und auch da natürlich die ersten 1, 2 Flüge muss man sich wieder ein bisschen so orientieren. Und braucht vielleicht ein bisschen länger für das eine oder andere. Aber im Grundsatz kommt das alles sehr, sehr schnell wieder. Und es ist tatsächlich wie beim Fahrradfahren oder beim Schwimmen. Man springt ins Wasser oder man setzt sich aufs Fahrrad oder eben ins Flugzeug und hat das alles wieder sehr schnell parat. Und je mehr man davor geflogen ist, also ich habe jetzt doch auch schon 20 Jahre Flugerfahrung, umso schneller ist es dann auch wieder da. Und das war ein sehr schönes und interessantes Gefühl. Und so ähnlich stelle ich mir das ja auch bei dir vor.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe jetzt schon viele tausend Stunden auf meine Lufträume drauf gestarrt. Also das ist ja schon auch sehr viel eingebrannt in meine Retina gefühlt, wie so die Ströme in meinem Luftraum sind. Und von deinem Aspekt her ist es sogar bei mir so, wenn ich wiederkomme, brauche ich eine Stunde, brauche ich eine halbe Stunde und ich habe wieder ein Gefühl für den Verkehr. Also es ist jetzt mal ganz blöd gesagt, rein von der geografischen Position, wenn ein Flugzeug über Erfurt ist und wenn ein Flugzeug über Leipzig ist und in Richtung Tschechei fliegt, dann ist es grob so, dass sie sich kurz nach der tschechischen Grenze treffen werden, wenn die gleiche Geschwindigkeit in der gleichen Höhe fliegen, so ganz grob. Und dafür hat man einfach ein Gefühl, wo muss für den Flieger, den ich hier gerade betrachte, ein potenzieller anderer Flieger sein, mit dem ich quasi eventuell Staffelung herstellen muss. Und dieses Gefühl, das geht nicht flöten, viel, viel aufregender oder spannender ist, wenn tatsächlich gröbere Veränderungen im Luftraum vorgenommen werden, wodurch sich Ströme verlagern. Weil da habe ich dann halt, da kann ich noch nicht mal auf meine viele Jahre erworbene Muscle Memory und Muscle Eye Memory zurückgreifen, sondern das sind dann einfach wirklich neue Ströme, die muss ich komplett neu verinnerlichen, wo die so lang fliegen, wann die ihre Kurven machen, wann die abknicken etc. Das ist interessanterweise wahrscheinlich bei dir auch so. Nach einem langen Urlaub wiederkommen, das hast du sofort wieder alles raus. Aber wenn da irgendwo ein neues System eingeführt wird, das ist viel, 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 oder sagen wir mal ein neues Verfahren, was man erstmal sich eingewöhnen muss, dass man sich erstmal einverleiben muss, das ist wahrscheinlich viel aufwendiger und viel mit viel mehr Gehirnschmalz verbunden.
Das stimmt. Und gleichzeitig hilft es einem aber auch, sich nochmal gut in das Thema einzudenken und vielleicht auch neue Verbindungen zu knüpfen. Was mir zum Beispiel geholfen hat, ich hatte als ersten Flug nach dem Urlaub jetzt eine Tour, da bin ich gleich mal auf dem ersten Leg, also auf dem ersten Flug nach Sarajevo geflogen. Und Sarajevo ist ein etwas anspruchsvollerer Flughafen. Mittlerweile gibt es sehr gutes Vorbereitungsmaterial und trotzdem ist es gut und sinnvoll, sich natürlich da vor diesem Flug nochmal mit dem Flughafen und den ganzen Anflugverfahren und den Besonderheiten auseinanderzusetzen. So hatte ich quasi eine Vorbereitung auf den Flug, weil ich das jedes Mal, bevor ich nach Sarajevo fliege, mir nochmal besonders genau angucke, um einfach das mir wieder zu vergegenwärtigen. Und eben war es natürlich gleichzeitig eine gute Vorbereitung, um nach der Sommerpause wieder ins Fliegen einzusteigen.
Und jetzt hast du Sarajevo erwähnt, du schickst mir immer total nett, wo du hinfliegst. Dann hast du mir einmal geschickt, dass du nach RJK geflogen bist. Und für mich war RJK sofort in meinem Kopf Reykjavik. Aber das war nur eine Stunde Flug. Haut ja nicht hin. Wo warst du da nochmal? Ich habe es vergessen tatsächlich.
Das war eine ganz verrückte oder eine ganz tolle Tagestour. Rijeka war der zweite Teil des Tages. Also Rijeka ist die Stadt oder der Flughafen, wo wir geflogen sind.
Wo war das in Mazedonien? Das
in Kroatien.
In Kroatien.
Das ist im nördlichen Kroatien. Und der Flug war auch einer, auf den ich mich mental ein bisschen mehr vorbereitet hatte, weil mir davor einige Co-Piloten, die da schon hingeflogen waren, erzählt hatten, dass es da oft sehr windig ist. Da kommt der Bora über die Berge. Und das ist genau der Bereich, durch den der Anflug führt. Und da kann es dann sehr oft sehr stark wackeln, also turbulent werden. Wir hatten Glück. Es war ein wunderschöner Tag mit sehr ruhiger Luft. Und wir hatten einen wunderschönen Anflug. Das Besondere an dem Flughafen ist dann eher, dass er sehr, sehr klein ist. Also mir kam das vor wie so ein Lego-Inselflughafen mit einem kleinen Gebäude. Und die Lande- und Startbahn hat auch nur zwei kleine Zu- und Abrollwege in der Mitte. Sprich, nach der Landung und vor dem Start rollst du erstmal ganz ans Ende und drehst dann da auf der Bahn um. Da gibt es dann so ein kleines Turnpad und rollst dann wieder zur Mitte zurück und verlässt dann da das Gebäude. Das Vorfeld ist auch so klein und so gebaut, dass du da selber wieder rausrollen kannst. Also normalerweise gibt es ja ein Pushback, sprich, du wirst irgendwo dran gehängt und dann zurückgeschoben. Aber da ist es so, du stellst dich dann so hin, dass du auch alleine wieder vorwärts rausrollen kannst.
Da habe ich direkt, fallen mir direkt drei Sachen ein. Mit diesem vorwärts rausrollen, das ist ja, gerade Ryanair macht das ja ganz oft bei diesen kleineren Flughäfen, wo sie stehen. Dann steht der Flieger so leicht schräg mit genügend Abstand links und rechts und dann wird das Rad einfach eingeschlagen und er dreht mehr oder weniger auf der Stelle. Und wegen auf der Stelle drehen, wegen dieser Landung, spannend, interessant, also musst du quasi immer einen Backtrack auf der Runway machen. Aber
genau.
Jetzt quasi zwei Fragen, die einander begleiten. Könntest du, musst du dafür immer ans Ende der Runway rollen und diesen Wendehammer nehmen? Weil eigentlich ist doch so ein Flugzeug gefühlt wendig genug, dass der auch auf der Runway drehen kann. Oder darfst du das schlicht nicht, weil es dafür keine Safety Margins gibt, dass du nicht von der Runway abkommst?
Das kommt darauf an. Also zum einen gibt es oft Vorschriften seitens des Flughafens, ob man das darf oder nicht darf.
Mhm, okay.
Also es kann eingeschränkt sein, dass der Flughafen sagt, es ist nur erlaubt, am Ende der Runway, also der Start- und Landebahn zu drehen. Wenn es überall erlaubt ist, dann hängt es davon ab, was für ein Flugzeugtyp ich habe und wie breit die Bahn ist. Also man braucht für jedes Flugzeugtyp gibt es Mindestbreiten, die vorgeschrieben sind. Und das muss eben die Bahnlänge erfüllen, dass das möglich ist. Mit unserem Airbus 320, 319, 321 kann man im Grunde auf jeder Bahn, auf der wir starten und landen, drehen, weil die sind immer mindestens 30 Meter, und das wäre schon sehr schmal, also die meisten sind 45 oder sogar 60 Meter breit, könnte man drehen. Die Flugzeuge haben einen sehr guten Wendekreis, also wirklich beeindruckend, auf welch schmalen.
Gefühlt können die ja Beton auf der Stelle einfach drehen. Ja.
Man drehen kann, genau. Aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass da der Flughafen eher einschränkend ist. Ich meine, von Start macht es sowieso Sinn, ganz ans Ende zu rollen. Man möchte ja kein Stück Beton verschenken. Nach der Landung, ja, da kann man aber auch dann so planen, dass man dann den Flieger dann hinten ausrollen lässt und dann hinten umdreht und wieder zurückrollt. Macht am Ende auch nicht wirklich einen großen zeitlichen Unterschied. Es ist auch bei vielen Flugzeugen so, dass die Triebwerke eine Cooldown-Time haben, also wenn man gelandet ist, auch gar nicht unbedingt die Triebwerke sofort abstellen sollte, sondern da in der Regel auch noch 3 Minuten warten muss, und die kann man dann auch gut nutzen, um nochmal gemütlich zum Parkplatz zu rollen.
Das bringt mich direkt wieder auf einen Gedanken, das ist ja, habe ich oft beobachtet, wenn ich mal vorne mitgeflogen bin, das darf ich ja durch meine DFS-Sicherheitsprüfung, dass Piloten, sobald sie landen, und sobald der Reverser ausgeschaltet ist, den Chronometer starten. Ne? Das sind diese 3 Minuten Cooldown-Zeit.
Genau, genau.
Und dann darfst du erst das erste Triebwerk ausmachen. Ne?
Genau.
Also beziehungsweise, das ist ja Single-Engine-Taxiing, ist ja das Procedure dafür. Und dafür wird ja eins ausgeschaltet, und zwar nach den 3 Minuten. Interessant.
Genau.
Wegen Rijeka habe ich jetzt noch die andere Frage. Das ist ja eine 2,5 Kilometer lange Bahn. Und ich sag mal, du kannst jetzt natürlich, wenn du dich entscheidest, aufgrund der Landeparameter, wie viel Runway brauchst du, wie nass ist die Bahn, okay, wir schaffen es nicht, bei diesem Taxiway rauszukommen, dann wählst du wahrscheinlich Auto-Braking-Parameter, dass du durch Bahn schön schnell entlang rollst und erst spät langsam genug wirst, um dann zu drehen. Wenn du aber so ein Braking-Parameter, also jetzt mal, wir nehmen mal fiktive Zahlen. Also die eine Zahl, die stimmt, ist 2,5 Kilometer lange Bahn. Jetzt machst du deine Lande-Performance-Kalkulation und siehst, okay, du kommst nach 1,3 Kilometer Landebahn zum Stehen, laut Berechnung. Würdest du dann vielleicht sagen, okay, dann nehmen wir doch ein bisschen den Auto-Break, schalten wir noch eine Stufe hoch von 3 auf Max und nehmen den Reverser dazu, damit ich nach 1,1 Kilometern zum Stehen komme und dann abrollen kann. Weil natürlich verbrauchst du durch den aktivierten und quasi aktiv genutzten Reverser mehr Sprit. Aber wenn du nicht die Runway komplett entlangrollen musst und wieder zurücktracken musst, sparst du ja dann wieder Sprit. Würdest du das machen oder ist das eine Sache, wo man sagt, nee, jetzt irgendwie die Bremsen stärker verschleißen, Reverser benutzen, dadurch Lärm erzeugen, das machen wir nicht. Gibt bestimmt auch dafür Procedures und Verfahren, aber erzähl mal.
Du hast genau schon die wesentlichen Punkte aufgezählt, Zeit. Auch da kommt es wieder sehr darauf an, was an dem Flughafen möglich ist und was die Rahmenbedingungen sind. Also zum einen kann und soll ich nicht überall mehr als Idle Reverse, also Umkehrschub im Leerlauf nutzen, außer es hat Sicherheitsgründe, dass ich mehr brauche, dann geht es natürlich, aber aus Lärmschutzgründen ist an ganz vielen Flughäfen mehr als Leerlauf-Umkehrschub gar nicht erlaubt. Und wenn ich dann einen schweren Flieger und vielleicht noch hohe Außentemperaturen habe, dann werden natürlich auch die Bremsen sehr schnell sehr heiß und das wollen wir auch vermeiden. Deswegen ist es da auch oft sinnvoller, ein niedriges Auto-Brake-Setting zu verwenden und dann etwas längere Rollzeiten in Kauf zu nehmen. Wie gesagt, ganz oft macht es sowieso Sinn, weil ich sonst zu schnell am Parkplatz wäre und gar nicht die 3 Minuten Cooldown-Time habe, die ich einhalten möchte. Es kann aber auch Gründe geben, wo es sinnvoll ist und wenn es auch die Rahmenbedingungen hergeben, dass man eben schnell die Landebahn verlässt. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass man eben eine Gesamtabwägung trifft mit wie viel Umkehrschub kann ich benutzen, wie viel Zeit habe ich sowieso zum Reinrollen, was ist mein Gewicht, was macht die Außentemperatur, wie stark beansprucht das die Bremsen und in der Regel, und das ist auch das, was ich beim Straßenverkehr beobachte, verliert man gar nicht so viel Zeit durch langsamer Rollen oder durch mehr Rollen, beziehungsweise man hat gar keinen so großen Benefit, wenn man jetzt hier hektisch irgendwie schneller fährt, schneller rollt oder noch versucht, hier irgendeinen Abrollweg zu erwischen. Und man sitzt auch nicht immer 100% perfekt an dem Punkt, wo man vielleicht aufsetzen möchte und man da dann nochmal 100, 200 Meter weiter reingeflogen ist, muss man noch stärker bremsen und dann wird es wieder hektisch und das hat dann am Ende mehr Nachteile, als es vielleicht Vorteile bringt.
Okay, aber mir fallen direkt ganz viele Fragen ein. Wenn du jetzt an so einem normalen Flughafen landest mit High-Speed-Taxiways, also High-Speed-Turnoffs, habe ich richtig im Kopf, oder? Du machst ja einen Autobrake fast immer. Du programmierst ja einen Autobrake und bremst ja nicht selber manuell und du programmierst ein, an welchem Punkt er quasi der Flieger den Taxiway verlassen soll, oder? Also du sagst halt, du willst die Runway verlassen am Taxi Point Charlie oder Taxiway Charlie, weil Taxiway Charlie ist so rein von dem Gate der optimalste Flieger für dich und da kannst du auch gut hinbremsen. Das programmierst du ein und wenn du dann aus Versehen später aufsetzen würdest, würde der Flieger mit Autobrake auch stärker bremsen dafür?
Wenn ich jetzt ein A350 oder ich glaube auch A380 fliegen würde, dann wäre die Aussage korrekt. Mein kleiner Airbus 319, 320, 321, der hat dieses Feature noch nicht. Das, was du meinst, nennt sich Brake to Vacate. Also automatisch so bremsen, dass man an dem gewünschten Abrollweg die richtige Geschwindigkeit hat. Wir können nur eine Bremsverzögerung vorgeben, also etwa 3 Meter pro Sekunde im Quadrat Verzögerung oder 4 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das hängt so ein bisschen vom Flugzeugbaujahr und von der Software ab und letztendlich von dem Autobrake-Setting, das ich vorwähle. Aber das ist jetzt kein Wert, der mit einem bestimmten Abrollweg dann zusammenhängt, sondern das muss ich mir vorher selber überlegen, will ich wenig oder will ich stark abbremsen, kann aber jederzeit durch manuelles Bremsen das auch nochmal entweder reduzieren, indem ich die Auto-Brake dann sozusagen raustrete, also sobald ich die manuellen Bremsen kurz aktiviere, ist die automatische Bremsung dann deaktiviert und dann kann ich es eben ausrollen lassen. Oder ich kann natürlich selber voll in die Bremse treten und dann habe ich noch eine stärkere Bremsverzögerung, als ich das im automatischen Betrieb hätte. Aber ich muss selbst gucken, wo ich rausrollen möchte, beziehungsweise oft ist es auch von Seiten des Flughafens vorgegeben oder gewünscht, wann man die Landebahn verlassen soll, dass auch der Flughafen eben zum einen mit planen kann und man eben auch den Weg schnell frei macht für landende Flugzeuge, die hinter einem sind. Aber ich kann jetzt nicht von vornherein dem Flieger sagen, ich möchte genau da abrollen. Das machen die neuen Flugzeuge, wie gesagt, die haben dieses Brake to Vacate und die würden dann eben stärker bremsen, wenn man später aufsetzt oder einem dann auch einen Hinweis geben, wenn es eben nicht mehr reicht. Die kleinen Flugzeuge, die können das noch nicht bei uns.
Und das, obwohl ihr auch mit Neos neue Flugzeuge fliegt, aber das ist tatsächlich genau das, was der Name sagt, Neo Engine Option. Ne? Also die Software, sagen wir mal, die verbaut ist in dem A320, den du jetzt hast, das ist jetzt nicht so krass viel neuer und toller als das alte Zeug.
Das kommt auch wieder drauf an, was du meinst. Also das hauptsächliche Novum sind die neuen Triebwerke, genau, Neo Engine Options, im Gegensatz zu den CEOs, Current Engine Options. Es hat sich aber trotzdem noch einiges an der Avionik getan. Verstehe. Das wird auch nachgerüstet bei den älteren Flugzeugen. Allein dessen, was uns die Bildschirme anzeigen können, was es für zusätzliche Features gibt. Also eines ist zum Beispiel Autopilot Flight Director TCAS, dass das Flugzeug selbstständig die Ausweichmanöver fliegt, wenn das Kollisionswarnsystem anspricht, was andere Flugzeuge angeht.
Entschuldigung, da habe ich direkt die Frage, ist das jetzt, das ist bei den Neos schon vorhanden oder wird sogar sowohl bei Neos als auch bei CEOs nachgerüstet?
Das kann auch bei den anderen Flugzeugen nachgerüstet werden, genau.
Kann also oder
bei
wird? Neos,
das kommt auf die Fluggesellschaft dran. Also bei uns ist es weitgehend nachgerüstet bei den Flugzeugen.
Ah, okay. Weil ich kannte das bislang nur vom A380, dass ja die TCAS Resolution automatisch abfliegen kann.
Nee, das ist ja schon sehr weit verbreitet mittlerweile.
Aber auch, es macht der Autopilot nur, wenn eine gewisse Zeit kein Input von Kapitän oder Copilot kommt, richtig?
Nee, das macht er, wenn der Autopilot eingeschaltet ist und das TCAS hat die erste Stufe erreicht sozusagen, dass eine nahe Annäherung wahrscheinlich ist. Dann wird ja diese erste Stufe aktiviert, diese TA, also Traffic Advisory. Und wenn dann die Annäherung noch näher erwartet wird, also wenn ein bestimmter Grenzwert unterschritten wird, da laufen sehr komplizierte Algorithmen im Hintergrund, dann würde ja der Pilot angewiesen, einen Ausweichmanöver zu fliegen, also zu steigen oder zu sinken.
Eine Resolution Advisory?
Danke, genau, in Koordination mit dem anderen Flugzeug. Und das würde der Autopilot dann automatisch machen. Da muss der Pilot vorher nichts machen, genau.
Okay.
Und das macht er auch sehr ordentlich. Das üben wir auch im Simulator regelmäßig, genau.
Okay, spannend. Siehst du mal, das ist sogar Neuigkeiten für mich. Und mein Wissensstand, A380 fliegt das automatisch. Alle anderen Flieger machen das quasi händisch. Und machen es händisch, heißt die Information, was man machen soll, wird quasi in den Flight Director eingespeist. Ja, gibt auch eine Anpassung beispielsweise, dass man doch noch die Rate sogar noch erhöhen muss, weil nicht genug reagiert wurde. Sowas dachte ich, gibt es alles schon, dass es quasi automatisch angezeigt wird. Aber dass jetzt quasi ich auch von der Lufthansa erwarten kann, die macht, also gut, ich meine, ich hoffe, ich habe einfach nie einen TCAS, aber dass da der Autopilot das selbst macht, interessant.
Also es gibt zwei Varianten. Das eine ist eben Autopilot Flight Director. Da zeigt der Flight Director auch das an, was ich tun soll. Und das macht eben der Autopilot mit, wenn er eingeschaltet ist. Und das andere ist eben ohne alles. Also da gibt es einfach die Ausweichaufforderung, steigen oder sinken oder Rate beibehalten oder Rate erhöhen. Und da wird aber auch kein Flight Director angesteuert. Also da ist dann das Verfahren, alles auszuschalten, Flight Director, Autopilot und das wirklich von Hand zu fliegen. Da wird dann in meinem Display, wo die vertikale Geschwindigkeit angezeigt wird, wird dann ein Bereich rot und ein Bereich grün und ich muss eben dann in dem grünen Bereich.
Das ist dann erstmal so eine Art standardisierter Bereich. Also du kriegst ja erstmal Traffic und dann kriegst du Climb oder so oder genau. TCAS RA oder was auch immer du kriegst. Und wenn du einen TCAS RA Climb kriegst, dann und du hast nicht Autopilot Flight Director, dann hast du quasi, sagen wir mal, erstmal 2000 Fuß pro Minute Steigrate, die sollst du machen.
Genau, das erste ist mindestens 1500 Fuß pro Minute steigen oder sinken, genau. Und dann gibt es noch eine Increase Climb oder Increase Descent.
Ah, okay.
Und das ist dann nochmal ein höherer Wert.
Ja, und das mit Autopilot Flight 2000. Director, das ist ja doch viel, viel, viel fein nuancierter, ne? Da sagt dann irgendwie in einem Bereich von 1000 bis 1300 Fuß pro Minute und das fliegt auch nicht?
Das sind genau die gleichen Algorithmen, nur dass es der Autopilot eben selber macht. Aber es sind genau die gleichen Logiken dahinter. Du hast auch eine bestimmte Reaktionszeit, die der Autopilot in der Regel dann erfüllt. Wenn du die als Pilot selbst nicht erfüllst, dann kommt in der Regel eben auch dieses Increase Climb oder Increase Descent, um eben die versäumte Zeit nachzuholen, sozusagen.
Wieder was gelernt. Ich hoffe, ich werde niemals einen TCAS haben. Also ich meine, TCAS RA ist jetzt nicht so das Allerschlimmste. Ne? Es gibt tatsächlich auch manchmal komplette Fehlwarnungen, also im Sinne von, dass ein Flieger alleine irgendwo in der weiten Walachei rumfliegt und plötzlich einen TCAS RA habt. Sowas habe ich schon gesehen. Oder dass zwei Flugzeuge gestaffelt mit 1000 Fuß aneinander vorbeifliegen und plötzlich der eine einen TCAS RA bekommen hat. Aber ich sag mal, wenn sowas passiert, ist mir das herzlich egal. Dann schreiben beide Seiten einen Eintrag und dann kann das geprüft werden, was da passiert ist. Aber eine echte RA bedeutet ja schlussendlich, dass unser allerletzter Airbag und Sicherheitsnetz und das letzte Löchlein im Käse geschlossen werden musste. Und ich hoffe, ich komme nie so weit.
Ja, aber es ist ein großartiges System, weil es wirklich integriert funktioniert. Alle sind beteiligt, also die Flugzeuge sprechen sich untereinander ab. Und wenn es darauf ankommt, hilft es wirklich, auch Unfälle zu vermeiden.
Wie ist die Programmierung unterhalb einer gewissen Höhe? Ist TCAS Arrays sind dann unterdrückt, ne? Am Flughafennahbereich? Wie ist da die Funktion?
Genau, ab einer bestimmten Höhe sind TCAS Arrays unterdrückt, dass du eben nicht noch weiter sinkst, beziehungsweise es kann eben keine Descent Array mehr ausgelöst werden oder auch keine Increase Descent Array. Das ist auch ein ziemlich kompliziertes Thema, weil es da dann auch Bereiche gibt, wo man sich vorher mal überlegt, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt im Endanflug eine nahe Annäherung habe mit einem anderen Flugzeug, wie gehe ich damit um? Wird jetzt ein bisschen zu weit führen, das hier ganz auszuführen, ist aber auch ein Trainingsthema bei uns. Und das System ist schon so programmiert, dass ich eben da auch keine zu nahen Annäherungen dann zum Beispiel an den Boden damit generiere. Also wenn ich dann im Anflug bin und ein anderes Flugzeug da meinen Weg kreuzt, dass ich da eben nicht nochmal eine Aufforderung kriege, noch weiter zu sinken oder zu stark zu sinken. Das ist schon entsprechend in der Programmierung berücksichtigt.
Sehr interessant. Also ich habe auf jeden Fall was dazugelernt. Wie kamen wir zu dem Thema nochmal?
Über Rijeka, Break to Vacate, CEO Neo und eben ein System, was die Neos, aber eben auch andere Flugzeuge haben und nachgerüstet werden kann, ist das Thema Autopilot Flight Director TCAS.
Genau. Dann hüpfen wir mal unsere 6 Abzweigungen wieder zurück, kommen zu Rijeka und meine nächste Frage an dich ist, Tim, wo warst du denn noch so im Sommer? Was gab es denn noch so Spannendes?
Genau, das war nämlich der zweite Flug an dem Tag oder eigentlich der dritte, Rijeka hin und her, und davor hatte ich auch ein Ziel, was bei uns eher selten ist, nämlich nach Luxemburg durfte ich fliegen, was auch ein paar Besonderheiten mit sich gebracht hat. Zum einen ist es ein für uns sehr kurzer Flug, also die Flugzeit 20 Minuten plus minus. Und zum anderen habe ich ein ganz interessantes Phänomen erlebt, was man auch an der Flugschule schon lernt und in der Theorie kennt und auch weiß, dass es passieren kann. Und es gut ist, man sich vorher darauf eingestellt hat, nämlich ein Phänomen der optischen Täuschung. Optical Illusion nennt sich das. Es war nämlich so, dass wir nach Luxemburg geflogen sind und es schon sehr wolkig war. Spoiler, der Herbst ist da, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Und für die Anflugrichtung, wo der Wind vorherrschend war, nämlich auf die 06, also Richtung Nordosten anfliegend, war das Instrumentenlandesystem nicht in Betrieb, sondern ein anderes Anflugverfahren, das auf GPS-Führung basiert. Und weil das nicht ganz so genau ist wie das Instrumentenlandeverfahren, ist da die Entscheidungshöhe etwas höher, also das sogenannte Minimum. Bei einem normalen ILS hat man in der Regel 200 Fuß, das sind gut 60 Meter Höhe über dem Boden, wo man spätestens dann was sehen muss, also die Anflugbefeuerung oder die Landebahn, um dann weiter nach Sicht auch landen zu können. Und bei diesem Nicht-Präzisionsanflug, da ist es mindestens doppelt so hoch und das sind dann gut 150 Meter etwa über dem Boden, wo man sehen muss. Und jetzt war es so, dass die Wolken eben gerade so in dieser Höhe waren ein bisschen höher, also wir konnten noch anfliegen, aber wir kamen dann relativ nah an diesem Minimum auch aus den Wolken raus und hatten den Eindruck, dass wir viel zu hoch waren. Und das kam eben dadurch zustande, dass sowohl das Gelände vor dem Flughafen als auch die Landebahn in Luxemburg relativ steil ist. Also es sind jetzt zwar nur 1,5%, das Maximum sind 2%, was zulässig ist, aber in der Regel haben wir eben 0 bis 0, irgendwas an Ansteigung. Und dadurch, dass wir eben einen Anflugwinkel haben, der in der Regel dann 3 Grad beträgt, was wiederum 5% entspricht, ist dann ein Anstieg von 1,5%, der eben noch dazukommt, was dann zu einer optischen Täuschung führt, weil du eben das Gefühl hast, du fliegst steiler an, als du das eigentlich tust und bist höher, als du es eigentlich bist. Und wir wussten das aber vorher zum Glück. Trotzdem war es beeindruckend, das mal zu sehen. Und es gibt dann natürlich im Flugzeug Referenzen, die einem dann relativ schnell zeigen, dass wir richtig sind. Und neben der Landebahn steht auch fast immer ein sogenanntes PAPI.
Precision Approach Path Indicator.
Ganz genau. Das sind 4 Lichter.
Wie war das? All red, all dead, or und 4 white, Wie geht das Nummer 4? Nee, es gibt doch so Merksprüche. All ja, red, all dead heißt einfach, weil du bist halt viel zu tief, wenn alle rot sind.
Genau.
Und wenn alle weiß sind, bist du viel zu weit oben. Und irgendwie all white, we go to the sky. Irgendwie, es hat doch was mit dem Himmel zu tun.
Das weiß ich nicht mehr. Aber genau so ist es. Es sind 4 Lichter und es ist eigentlich ziemlich banal, weil die sind einfach in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln eingestellt. Es gibt einen roten und einen weißen Bereich. Und wenn du 2 weiße, 2 rote siehst, ist alles gut. Bist du genau auf dem richtigen Anflugwinkel. Wenn 3 weiße und 1 rotes zu sehen ist, bist du leicht zu hoch. Bei 4 weißen bist du deutlich zu hoch. Und umgekehrt, bei 3 roten bist du ein bisschen zu tief und bei 4 roten bist du deutlich zu tief. Und wir kamen eben raus und hatten 2 weiße, 2 rote und wussten, ja, es stimmt alles. Und konnten dann nach Sicht weiterfliegen und dann da landen.
Aber spannend. Und diese 1,6 Grad von eurer Perspektive, also auf der 06 gehend, ist es dann quasi noch weiter abfallend. Also es ist, ihr landet auf dem höchsten Punkt der Runway und rollt dann quasi noch in Richtung Meeresspiegel bergab.
Nee, es ging dann noch weiter berghoch. Also die Bahn ging noch weiter berghoch. Ach, und sodass du quasi in Bezug auf Meereshöhe hast du da schon mal einen plus 1,5%. Okay. Und dazu kommen eben noch die 5% vom Anflugwinkel dazu.
Okay.
Und hast du quasi einen gesehenen Anflugwinkel oder einen gesehenen Anflugwinkel ist es ja dann nicht mehr, sondern das ist ein Prozentwert von 6,5% statt normalerweise 5%. Und es sieht halt deutlich steiler aus als die 5%, die wir sonst gewohnt sind. Also es sind 3 Grad und das entspricht 5%. Und die Steigung der Landebahn wird immer in Prozent mit angegeben. Und die ist ja oft auch dann dementsprechend, was das Gelände vor der Landebahn macht. Und so hat man eben, wenn die Landebahn ansteigt, den Eindruck, man sei zu hoch. Umgekehrt, wenn die Bahn abfällt, hat man den Eindruck, man ist zu tief. Und wenn man das eben vorher weiß und das ist auch eingezeichnet auf den Anflug- und Flughafenkarten, dann kann man da drauf sich einstellen. Und das ist auch gut so, weil sonst kriegt man dann einen ordentlichen Schreck, wenn man aus den Wolken kommt.
Ich habe noch mal kurz Papi den Merkspruch gegoogelt. Es war gar nicht der mir eingefallen war, aber es war irgendwie weiß über weiß, du landest im Mais, weil du halt die Bahn überschießen wirst oder was auch immer. Ne? Und white over white, you'll soon be out of sight. Ja, ich hatte irgendwie, aber rot über rot und du bist bald tot oder also viermal rot, du bist bald tot, das kannte ich schon, weil das ist halt doof. Terrain.
Ja. Okay, ja, spannend. Ansonsten hatte ich ja gesagt, der Herbst ist da und du kennst vielleicht auch dieses Kinderlied, der Herbst ist da, er springt uns Spaß, hi Hussasa.
Ich schüttel gerade den Kopf.
Dann ist dein Kind noch nicht alt genug. Richtig. Aber es wird sicherlich bald kommen, vielleicht in diesem Herbst das erste Mal.
Offiziell ist ja der Herbst noch nicht da. Ich sage gerade immer, mein Geburtstag kommt, nach meinem Geburtstag fängt der Herbst an und dann hast du dann und so weiter. Das heißt, momentan ist für ihn sogar noch Sommer, obwohl wir draußen 10 Grad haben.
Der kalendarische Herbst hat aber schon angefangen am 1. September und auch der fliegerische Herbst ist jetzt da. Und ich habe das neulich gemerkt, zum einen in Luxemburg mit den niedrigen Wolken, aber auch, weil ich schon wieder meinen ersten Cat-3-Anflug in Frankfurt geflogen bin, also einen sogenannten Low-Visibility-Approach, haben wir auch schon mal in einer Folge besprochen, was das damit auf sich hat. Ganz kurz zusammengefasst, also normalerweise können wir von Hand anfliegen und landen. Das hatte ich auch gerade eben schon gesagt, es gibt eine Entscheidungshöhe, in der wir was sehen müssen, um weiterfliegen zu können, weil eben der restliche Teil des Anflugs dann auch von Hand nach optischen und visuellen Referenzen durchgeführt wird. Aber ganz viele Flughäfen haben eben auch eine Schlechtwetterstufe, wenn eben die Sicht zu gering wird. Und da reden wir dann von Sichtweiten unter 550 Meter, beziehungsweise Wolkenuntergrenzen von unter 200 Fuß, also unter 60, 70 Meter etwa. Ab da kommt dann die nächste Betriebsstufe, 2 oder auch 3. Und die ist dann ganz oft mit einer automatischen Landung verbunden, weil man dann einfach mehr Redundanz hat und der Flieger das im Endanflug, also im allerletzten Endanflug tatsächlich auch sehr gut über die Regelungstechnik hinbekommt, den Flieger wirklich sehr präzise in der Mitte der Landebahn und in der vorgegebenen Landezone aufzusetzen. Und da ist auch die Rollenverteilung klar geregelt, wo der Kapitän als fliegender Pilot dann jederzeit bereit ist, auch durchzustarten, falls irgendwas nicht nach Plan laufen sollte. Der Co-Pilot, den er überwacht. Und bei bestimmten Betriebsstufen der Kapitän noch was sehen muss vor der Landung. Das kann auch dann wirklich nur noch ein oder wenige Lichter auf der Landebahnmitte sein, weil wenn man aus den Wolken kommt oder bei der niedrigen Sicht dann schon so tief ist, ist man in der Regel auch schon über der Landebahn. Aber es gibt auch Anflugverfahren und technische Ausrüstungsstände von Flugzeugen. Da darf man auch ohne was zu sehen aufsetzen. Ist relativ unwahrscheinlich, weil irgendwann siehst du dann doch noch irgendwas. Aber rein von der Zulassung her dürfen wir bei null Sicht landen. Und dazu muss eben der Flughafen entsprechend ausgerüstet sein. Es müssen auch sehr große Abstände eingehalten werden, weil entsprechende sensible Bereiche, natürlich die Elektronik, nicht gestört sein darf. Deswegen gibt es auch meistens dann Verzögerungen bei Nebelwetterlagen, weil einfach nicht mehr so viele Flugzeuge pro Stunde landen können, wie das bei gutem Wetter der Fall ist. Natürlich muss das Flugzeug dafür ausgerüstet sein und die Crew muss das auch regelmäßig üben und trainieren. Und das Spannende ist eigentlich, nicht, wenn alles normal läuft. Das ist zwar spannend, weil es beeindruckend ist, wie gut der Flieger das macht.
Und auch sehr anstrengend, oder? Nichts machen und dabei dieses System so genau überwachen, dass es alles richtig macht.
Ja, und zu wissen, man nähert sich dem Boden, man ist gar nicht mehr weit weg und man sieht immer noch nichts. Und dann kommen plötzlich in den letzten paar Sekunden ein paar Lichter auf einen zugehuscht. Ist schon sehr beeindruckend. Aber das eigentlich Besondere an diesen Arten von Anflügen ist eben immer zu überlegen, was kommt jetzt als nächstes und was mache ich eigentlich, wenn mir jetzt an der Stelle ein System ausfällt. Und da gibt es bestimmte Ablaufpunkte, bis zu denen ich noch weiterfliegen kann und ab denen ich dann eben durchstarten muss. Und das muss ich halt vorher alles wissen und in meinem Kopf durchgegangen sein und besprochen haben und geübt haben. Und das ist eigentlich so das Spannende bei den Anflügen. Naja, und so hatte ich jetzt meinen ersten K3. Am Ende war das Wetter doch relativ gut. Es wäre sogar auch von Hand gegangen. Aber im Wetterbericht war die Wolkenuntergrenze eben gerade an der Höhe vom Minimum. Und deswegen war dann laut Flughafen die Betriebsstufe eben so, dass wir da den K3-Anflug geflogen sind. Und konnten aber relativ früh dann schon auch was sehen und haben dann auch visuell staunend zugeschaut, wie der Flieger automatisch und auch sehr weich auf der Landebahn in Frankfurt aufgesetzt
ist. Ändert sich dann eigentlich was an den Freigaben, die du von ATC kriegst für ein K3-Approach oder bist du dann immer noch cleared ILS 25 Right und dann landest du auf der 25 Right, nur du selbst musst basierend auf den Wetterdaten einstellen, ob du K3 fliegst oder K2?
Also zum einen muss der Flieger ein bisschen anders eingestellt werden. Das muss eben da auch einprogrammiert werden, dass es ein Low Visibility oder ein K3-Anflug eben ist. Dann muss auch zwingend der Flughafen diese niedrige Betriebsstufe veröffentlicht haben. Also steht auch auf der ARTIS dann Low Visibility Operation in Progress.
Ach so, das heißt dann Low Visibility oder wird auch die ILS-Kategorie?
Beides.
Das steht da, okay. ILS K3, Low Visibility.
Ja, und da hängt ja auch noch mehr dran, hängt ja auch dann das Rollen am Boden mit dran und so weiter. Also wenn wirklich dicker Nebel ist, dann ist ja auch das Rollen am Boden deutlich eingeschränkt. Okay. Dann musst du auch zum Beispiel melden, wenn du die Landebahn verlassen hast und so weiter. Also da hängt ja noch viel mehr dran als jetzt nur das Landen. Das würde ich dann Low Visibility Operation in Progress gilt dann für den ganzen Flughafen. Okay. Aber auf der Arrival Artis für die Landungen steht dann eben mit drauf CAT2, CAT3 available. Und dann kann das eben so geflogen werden.
Aber du kriegst die gleichen Clearances von ATC?
Ja, du kriegst noch in der Regel dazu gesagt, cleared ILS CAT3.
Okay.
Und die AVRs werden immer dazu gesagt, also ja. Die Runway Visual Ranges, also die gemessenen Sichtweiten, weil die wiederum wichtig sind an einem bestimmten Punkt, ob ich den Flug überhaupt fortsetzen darf oder nicht, weil wenn das zu niedrig ist, dann darf ich auch gar nicht mehr weiterfliegen. Und um mich eben darauf einzustellen, wann ich dann am Ende was sehe.
Okay, spannend. Danke.
Genau, also das war mein Herbstauftakt, den ich hatte. Ja, und das andere, was auch gleich relativ schnell nach der Sommerpause kam, war mal wieder ein Go-Around, also ein Durchstarten, was ja auch eher selten ist, machen wir viel häufiger im Simulator, deswegen können wir es auch dann, wenn wir es brauchen, gut abrufen. Aber da habe ich es tatsächlich wieder gebraucht, hat sich aber so ein bisschen angekündigt, weil wir auch da in Frankfurt angeflogen sind und vor uns war ein Flugzeug auf die Bahn gerollt und das kam nicht weg und ich hörte dann nur irgendwann sowieso Cancel Takeoff Clearance, also statt Freigabe ist widerrufen. Und das war aber die Landebahn, auf der wir landen wollen. Und das war bei uns noch eine gute Minute vor der Landung. Und wir waren dann schon klar, wenn die jetzt da nicht starten, dann werden wir da auch nicht landen. Und so konnte ich mich und so konnten wir uns dann auch schon mental auf den Go-Around, also auf das Durchstarten einstellen. Und dann sind wir durchgestartet und nochmal eine Runde über Frankfurt geflogen. Und ja, ist ein Manöver, was wir im Simulator regelmäßig üben. Trotzdem schön, wenn es einen dann im echten Leben mal wieder ereilt. Und ja, die gestern dann nochmal die schöne Gelegenheit, auch die auf der anderen Seite gesessen sind, sich die Frankfurter Skyline von oben anzuschauen. Und dann sind wir eben eine Viertelstunde später ganz normal gelandet.
Ein Go-Round wird ja geflogen, indem du unter anderem halt die Landung abbrichst und Go-Around-Thrust einlegst und eine gewisse Pitch-Attitude einlegst und dann Gear-Up machst, So, das sind so ein paar Schritte, da passiert noch mehr. Unterscheidet man zwischen einem Low-Altitude und einem High-Altitude-Go-Around? Also ich sag mal jetzt, das war ja dann wahrscheinlich eine Minute to go. Bei einer Sinkrate von 600, 700 Fuß warst du da wahrscheinlich noch in 1000 Fuß Höhe, 1200, also du hattest noch dicke Luft nach unten. Ja, und auch häufig wird ja ein Go-Around geflogen, wenn der Approach unstable wird, beispielsweise durch eine Windshear oder durch extreme Gusts oder so, was auch immer, wenn du die Stable Approach-Parameter verlässt. Und dann fliegst du ja quasi, dann ist es ja viel wichtiger, schnell vom Boden wegzukommen. Bei 1000 Fuß Höhe ist es ja quasi egal, da kommst du ja schnell vom Boden weg. Machst du dann einen anderen Go-Around oder wird der Go-Around immer nach den Prinzipien des Go-Arounds geflogen, egal in welcher Höhe du bist?
Grundsätzlich wird der Go-Round immer nach den gleichen Prinzipien geflogen. Das ist ein einheitliches und eindeutiges Verfahren. Was sich ein bisschen unterscheidet, ist, wie schnell ich was mache. Also wenn ich in Bodennähe und ich habe auch schon einen Go-Around gehabt, da war ich schon mit dem Fahrwerk auf der Landebahn gewesen, beziehungsweise wir haben dann im Einleiten des Go-Arounds die Bahn nochmal kurz touchiert. Das geht, das ist kein Problem. Nur muss man da dann wirklich gucken, wie schnell man die Klappen dann zum Beispiel einfährt. Und
damit du nicht in den Ground-Effekt kommt. Ne? Es gibt ja so einen genannten so Ground-Effekt, wo die Winde anders verwirbelt werden oder sowas.
Genau, weil sobald du Klappen einfährst, hast du halt auch weniger Auftrieb. Und wie bei allem in der Fliegerei und auch im Leben letztendlich, haste makes waste, also zügig arbeiten, aber nicht hektisch. Kurz im Überlegen, was ist der nächste Schritt? Wann ist es sinnvoll, diesen zu tätigen? Und man muss aber auch bedenken, die Triebwerke, die brauchen auch ein paar Sekunden, bis sie dann auf Vollleistung wieder hochgefahren sind. Also es ist nicht so, man gibt Gas und zack hat man den vollen Schub, sondern es dauert ein paar Sekunden. Und die Zeit kann man sich wirklich nehmen, den Flieger erstmal wieder in die Luft zu bringen, gucken, dass man die Nase, gerade wenn man in Bodennähe ist, nicht zu schnell zu hoch nimmt, damit man nicht mit dem Heck hinten aufsetzt. Und dann eben wirklich gucken, dass man wieder ordentlich Energie im Schiff hat und dann das Verfahren die nächsten Schritte weitermacht. Aber vom Ablauf her ist es das Gleiche, es unterscheidet sich nur so ein bisschen in der Schnelligkeit und in dem Fokus, was man vielleicht im Moment hat, worauf man hinguckt. Also ob man wirklich guckt, dass man die Pitch sehr kontrolliert fliegt, gerade in Bodennähe, wann man die Klappen einfährt und eben wirklich auch die Triebwerke im Auge hat, wann eben der volle Schub dann wieder da ist.
Spannend. Ah, okay. Das ist du sagst, du hattest mal wieder ein Go-Round. Du hattest noch nicht so viele, oder? Wie viel ist das?
Nee, also so ganz grob, meine eigene Statistik ist 1-2 im Jahr.
Okay. Hattest du auf der Langstrecke mal ein Go-Round?
Da hatte ich auch Go-Rounds, ja. Okay. Das ähnliche
wahrscheinlich alle Statistik. In Bogota, ne?
Nein. Es gibt ja unterschiedliche Gründe fürs Durchstarten. Also häufig ist
der Flieger auf der Bahn jetzt in Frankfurt, das kann ja überall passieren, fairerweise.
Das kann überall passieren, genau. Das ist auch so der Klassiker. Das ist auch das, was die Passagiere dann meistens hören. Ich hatte auch schon mal einen, das war in Jerewan. Da hatten wir sehr starken Rückenwind im Anflug und sind aufgrund der Berge, die westlich vom Platz liegen und über die wir einfach drüber fliegen mussten, waren wir noch sehr hoch und der Flieger war sehr schwer und es war einfach schwierig.
Unstable
ist unmöglich, Approach. Da den Flieger rechtzeitig für den Approach, für den Anflug zu stabilisieren. Wir haben dann so bestimmte Ablaufhöhen, wo wir eben die Geschwindigkeit, die Klappen, das Fahrwerk und so weiter alles in der Landeposition haben müssen. Und wir waren einfach noch zu schnell und zu hoch, weil wir einfach hoch reinkamen. Das ging vom Gelände her nicht anders. Und wir haben die Geschwindigkeit nicht rausbekommen aufgrund des wirklich sehr starken Rückenwinds, sodass wir uns dann entschieden haben, dann nochmal durchzustarten und hatten dann eine sehr entspannte zweite Runde, weil dann konnten wir in Ruhe alles für die Landung vorbereiten, hatten natürlich auch die richtige Höhe. Und das war genau die richtige Entscheidung, da zu landen. Und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, bei einer Fluggesellschaft zu arbeiten, wo wir jederzeit durchstarten können und da auch keinen Bericht dafür schreiben müssen oder es irgendjemandem erklären müssen, sondern wir der Meinung sind, es ist der sicherere Weg, safer course of action nennt sich das bei uns, dann machen wir das einfach und dann ist das auch gut so.
Ah, interessant, wegen Bericht. Wenn du einfach aufgrund des unglücklichen Lauf des Dinges, irgendwas hat nicht gut geklappt, beispielsweise du bist zu hoch, zu schnell oder da ist noch ein Flieger auf der Bahn, dann startest du einfach durch, du schreibst keinen Bericht. Wenn aber eine Verkettung von Sachen, wo du sagst, boah, das war jetzt aber auch eine unangenehme Situation, da ist was passiert, wo du sagst, das war nicht gut, das sollte so nicht passieren, kannst du auch in eigenem Ermessen sagen, aufgrund dieses Go-Rounds, beziehungsweise dann schreibst du nicht den Bericht wegen des Go-Rounds, sondern den Bericht wegen dieses Happenings, was auch immer das war.
Genau, also Berichte schreiben kann ich immer. Wir haben auch ein Confidential Reporting System. Ich kann auch anonym etwas berichten. Ich kann aber auch mit Namen etwas berichten.
Das ist bei uns übrigens auch so. Wir können das anonym machen oder namentlich.
Ja, das ist immer ein ganz eigenes Thema, aber ganz kurz, um das anzureißen, genau, wir haben ja auch ein non-punitives Meldesystem. Also ich kann auch Dinge melden, die bei mir nicht gut gelaufen sind oder bei anderen nicht gut gelaufen sind, ohne Sorge haben zu müssen, dass ich dafür in irgendeiner Weise bestraft werde, weil am Ende können alle was davon lernen, von den Fehlern, die wir machen, und wir machen alle Fehler. Und solange das nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich war, kann ich auch eigene Fehler jederzeit melden, anonym oder mit Namen.
Du kannst auch grob fahrlässige Fehler jederzeit melden, aber dann sind die noch nicht non-punitive wahrscheinlich.
Ja, das wird dann natürlich immer auch ein Stück weit geprüft, aber letztendlich kann ich erstmal davon ausgehen, wenn ich einen Fehler melde, dann dient es am Ende der Sicherheit und das landet auch dann bei einer anderen Fachabteilung, die jetzt nicht meine disziplinarische Abteilung ist. Also unser Safety-Bereich, der ist abgetrennt vom Rest und die schauen sich das an und veröffentlichen auch regelmäßig anonymisierte Berichte von dem, was den Leuten so widerfahren ist. Und es ist immer ganz spannend, das zu lesen, weil man kann natürlich immer selber sich überlegen, ja, was hätte ich denn in der Situation gemacht? Und keiner soll sagen, das hätte mir nicht auch passieren können. Wir sind alle nur Menschen, machen alle Fehler und am Ende share your experience, können alle was draus lernen.
Ja, die Perspektive auf Fehler in der Luftfahrt ist ja quasi so ein bisschen, oder nicht nur in der Luftfahrt, da muss man sich ja jetzt nicht irgendwie rausnehmen. Es gibt auch ganz viele andere Bereiche, die mittlerweile sehr gut mit Fehlern umgehen. Ist ja quasi, dass ein Fehler keine individuelle Fehlleistung ist, sondern ein durch das System ermöglichtes Passieren eines Fehlers. Also dass quasi immer das System mit dran schuld ist, dass der Fehler passiert ist. Dass das System Fehler verhindern kann und es wahrscheinlicher machen kann, dass keine Fehler passieren oder dass quasi die bemerkt werden. Oder halt, dass das System begünstigt, dass Fehler passieren, durch egal welche Faktoren.
Und ein anderer Go-Around, wo wir gerade beim Thema Durchstarten waren, weil es fällt mir jetzt gerade so ein, die ich jetzt hatte, die letzten drei, die mir einfallen, waren alle aus unterschiedlichen Gründen. Also das eine war Runway blockiert, Landebahn durch ein anderes Flugzeug noch besetzt, dann starker Rückenwind und Flieger nicht stabilisiert für den Anflug. Und dann hatte ich einen in der Ausbildung, da sind wir tatsächlich ein bisschen zu weit reingeflogen auf die Landebahn. Das war eine sehr kurze Landebahn. Und wer sich mal Landebahn anguckt, da sind ja so Markierungen drauf, Touchdown Zone Markings, die sich innerhalb derer das Flugzeug sitzen muss, weil sonst unter Umständen der Bremsweg hinten nicht ausreicht. Und da sind wir auch ein bisschen zu weit reingeflogen und wären gerade so am Ende und wahrscheinlich ein bisschen weiter am Ende dieser Touchdown Zone aufgesetzt. Das war der Go-Around, wo ich tatsächlich auch dann kurz die Bahn berührt hatte. Aber wir haben uns dann entschieden, durchzustarten und auch das war in dem Fall eine gute Entscheidung. Sind noch eine ganz entspannte Runde geflogen und beim zweiten Mal sind wir dann sehr gut in der Touchdown-Zone zum Landen gekommen.
Being go-around-minded, ne? Das fand ich eine faszinierende Formulierung, die ich mal im Gespräch mit dir gelernt habe. Dass man eher mental nicht sich darauf einstellt, ich werde jetzt landen, sondern erstmal eher davon ausgeht, kann gut sein, dass ich durchstarten muss, wenn Sachen passieren.
Genau, ein Anflug kann es auf zwei Arten gut enden, entweder durch eine gute Landung oder durch einen guten Go-Around.
Aber es muss gut sein.
Es ist auch beides gut, ja, genau, man darf noch keine Scheu davon haben.
So, Tim, jetzt haben wir uns ausreichendst über unseren Sommer gebrieft. Wir haben ja nicht nur unseren eigenen Sommer mitgebracht, sondern wir hatten auch noch Sachen mitgebracht von der Sommerpause und von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wollen wir mit Ansgas-Fragen anfangen?
Ja, können wir gerne machen. Seid erstmal vielen Dank, Ansgar, für deine Fragen und grundsätzlich vielen Dank an alle, die uns immer schreiben. Wir haben auch Feedback bekommen ohne Fragen, über das wir uns sehr gefreut haben. Und Ansgar möchte jetzt wissen, er hat drei Fragen. Die ersten beiden gehen an mich, die dritte an dich. Und zwar Frage 1, wäre es theoretisch möglich, wenn beide Piloten ausfallen, dass ein Passagier das Flugzeug landen kann mit Lotsen und Bodenunterstützung von einem Piloten? Ohne Vorwissen des Passagiers. Theoretisch sicher ja. Praktisch stelle ich mir das schon sehr schwierig vor.
Also ich sag mal jetzt auch rein, also man sagt ja hier mit Lotsen und Booten Unterstützung von einem anderen Piloten. Das ist ja allein schon, diese Person müsste ja dann quasi schon wissen, wie sie überhaupt diese Bodenunterstützung kriegt, außer über den Funk. Also man kann ja natürlich, kann man sich dann diese Bodenunterstützung holen, aber der Funk, das sind ja dann nur wir, und zwar nur dieser eine Controller. Und wenn wir Glück haben, haben wir zufälligerweise, wir Lotsen zum Beispiel jemanden im Raum, der nicht nur gut fliegen kann, sondern vielleicht sogar, sagen wir mal, vielleicht die Lufthansa-Flugschule schon besucht hat und da Sachen gelernt hat oder irgendwie sowas ähnliches oder halt selber privaten ATPL hat, aber dann auch noch dieses Wissen über einen Airbus A320 zu haben, wenn man in einem A320 sitzt oder jeweils in einem anderen Flugzeug, was es auch immer dann ist, Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Kann man dann ranschaffen, die Info und das Wissen und die Hilfe? Aber das ist schon nicht ohne, muss man sagen, ne?
Genau. Mir fallen drei Sachen spontan dazu ein. Also zum einen, gerade ganz akut ist mir Apollo 13 eingefallen, wo die ja auch versucht haben, vom Boden aus denen zu helfen, nachdem die Mondlandung ja nicht mehr in Frage kam und sie mit beschädigten Systemen durchs All gedriftet sind. Und da haben die ja tatsächlich am Boden dann versucht, mit dem, was sie noch hatten, ein Rettungssystem nachzubauen. Das fand ich ganz spannend. Also wer den Film mal gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. So ähnlich musste ich da auch gerade dann denken. Da kommt dann am Boden eine Crew zusammen und versucht dann, mit dem, was im Cockpit noch da ist, dem Menschen da klarzumachen, wie er das Flugzeug runterbringen kann. Es ist schon sehr, sehr theoretisch. Ich habe gehört, es gab wohl mal einen Fall mit einem Sportflugzeug, ich glaube in den USA, wo tatsächlich ein Mitflieger ein Flugzeug gelandet ist, nachdem der Pilot ohnmächtig geworden ist, ausgefallen. Ich weiß die genauen Hintergründe nicht mehr, aber auch dann mit der Flugsicherung am Boden, die konnten ihn dann tatsächlich runtersprechen. Also theoretisch geht es und es gibt wohl auch Fälle, wo das geklappt hat. Es ist wohl auch geplant oder gibt es wohl sogar, glaube ich, schon für kleine Flugzeuge so einen Knopf, so einen Schalter im Flugzeug tatsächlich, auf den man einmal drauf drückt. Und dann landet das Flugzeug auch tatsächlich weitgehend autonom irgendwo. Stelle ich mir für so ein großes Flugzeug schon sehr schwer vor, weil es sind sehr viele Dinge, die man an den richtigen Punkten in der richtigen Reihenfolge machen muss. Und das wirklich koordiniert hinzubekommen mit Unterstützung von weitem, auch wenn man gar keine Ahnung hat, das in wirklich kurzer Zeit umzusetzen, in der Theorie ja, in der Praxis halte ich das schon für sehr ambitioniert und schwierig. Und da müssen auch wirklich die Rahmenbedingungen passen. Du weißt ja auch nicht, wie das Wetter ist, welcher Flughafen anzusteuern ist, wie da gelandet wird. Und ja, geht, wie du schon sagst, seid damit los. Wie stelle ich überhaupt den Kontakt her zu dem Boden? Und wie komme ich ins Cockpit?
Wenn man jetzt diese perfekte, also wenn, es gibt ja ein perfektes theoretisches Setting, ne? Dass du quasi einen Piloten vor Ort hast, der genau dieses Flugzeugmuster auch beherrscht und quasi, also der sieht es ja dann auch nicht, der muss ja dann auch die Farbe und die Position des Knopfes beschreiben, damit dann auch weiß, also ne, guck mal dahin, da siehst du diesen Knopf, der eine Runde, den musst du drehen, so eine Beschreibung ist ja auch sehr, sehr, sehr schwierig. Und das Ganze bei einer Verkehrsmaschine, die 600 km/h irgendwo in der Luft fliegt und wackelt und vibriert. Perfekte Rahmensettings haben sich tatsächlich zwei YouTuber mal zusammengetan, nämlich der YouTuber Tom Scott, den kennen ja vielleicht manche, der einfach sehr, sehr viele interessante Videos über sein ganzes Leben hinweg gemacht hat. Er hat immer wieder einfach sehr viele spannende Sachen gemacht und der hat sich nämlich zusammengetan mit dem YouTuber Mentor Pilot, der heißt im echten Leben Petter und das ist ein Ryanair-Pilot. Ganz konkret, also eine 737 kann er fliegen. Und die haben sich im Simulator zusammengesetzt und er hat ihm quasi wie ATC nur per Funk die ganzen Anweisungen gegeben, was er machen soll und was er nicht machen soll und so weiter und so fort. Und Tom Scott ist halt schlicht und ergreifend kein Pilot, sondern Passagier gewesen, also der kann nicht fliegen. Und ich spoilere jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Wir packen die zwei Videos dazu. Das eine ist quasi vom Mentor Pilot, das andere ist von Tom Scott. Packen wir in die Shownotes, da könnt ihr euch anschauen. Ja, ist spannend. Also
wie ist es denn ausgegangen?
Das spoilere ich jetzt nicht. Ja.
Also wir hatten ja vorhin auch schon über das Thema automatische Landung geredet. So ein Flugzeug kann auch automatisch landen, das ist richtig. Das bezieht sich aber nur auf die Führung des Flugzeugs. Aber dazu gehört natürlich auch noch das Ausfahren des Fahrwerks, das Ausfahren der Landeklappen, das Programmieren des Bordcomputers eben für diesen automatischen Anflug. Das Wissen, was ich tun muss, wenn was nicht so funktioniert, wie es vorgesehen ist und so weiter. Und dann gibt es auch viele Situationen, wo dann auch eine schnelle Reaktion gefordert ist. Und das kann natürlich dann gut ausgehen und eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist sicherlich da. Und trotzdem ist es schwierig und eher eine theoretische Übung als praktisch.
Also man sollte sich da jetzt nicht drauf vorbereiten, als von irgendeiner Seite aus. Aber Tim, fairerweise, wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Piloten schon ausgefallen sind und dann auch noch eine System Malfunction kommt, ja? Also wir gehen einfach dann davon aus, dass alles andere gut läuft. Perfektes Wetter, perfekter Flieger.
Ja, ja. Genau.
Aber also die Antwort ist praktisch viel Erfolg, viel Glück. Hoffentlich habt ihr viele Glücksbringer mitgebracht. In der Theorie schon. In der Theorie, also sagen wir mal, es ist theoretisch nicht absolut undenkbar. Absolut nicht, ja.
Genau. Also theoretisch, das war ja die Frage. Ja.
Genau.
praktisch großes Fragezeichen.
Und da war die Frage beinhaltete noch mit und ohne Vorwissen des Passagiers und ganz eindeutig, also wer dann im Flight Simulator 24 oder Flight Simulator X oder wie das dann heißt von Microsoft schon sehr, sehr, sehr viele Flugstunden abgeliefert hat und abgeschrubbert hat, der wird da viel mehr machen können als jemand, der, sagen wir mal, ein Flugzeug, für den sehen alle Flugzeuge gleich aus und er erkennt nicht mal den Unterschied zwischen der 747 und der 737. Beispielsweise jetzt ich, der mal vor 10 Jahren, 15 Jahren mal Flight Simulator ein bisschen gespielt hat, aber gleichzeitig auch noch die ganze ATC-Seite kann, schon oft vorne mit dem Cockpit war. Ich habe es natürlich auch einen Tucken leichter als jemand, der gar nichts kann, aber also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber hinten sitzen. Ja, also ich hoffe, die Frage haben wir umfassend beantwortet. Wie gesagt, schaut euch die YouTube-Videos an. Letztendlich wird da sehr, 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 sehr ausführlich drauf eingegangen von Tom Scott und Petter. Genau. Die zweite Frage, die Ansgar mitgebracht hat für uns, war, kann man den Jumpseat im Cockpit bei der Landung oder beim Start auch als normaler Passagier nutzen? Denn auf Social Media habe er Videos davon gesehen. Ich kann ja meinen Teil kurz mal sagen. Also ich darf ja manchmal rein, aber das hat eine besondere, das sind besondere Umstände, weil ich ja Fluglotse bin und eine Sicherheitsüberprüfung habe, sogar eine ausführliche Sicherheitsüberprüfung durch den Bundesverfassungsschutz. Also ich darf manchmal, aber das hängt immer davon ab, was der Kapitän sagt. Also ich muss immer um Erlaubnis bitten. Und Tim, was ist deine Antwort als Kapitän?
Meine Antwort als Kapitän ist, dass es grundsätzlich nicht geht. Und ich ansonsten an die jeweiligen Regelungen der Fluggesellschaften verweise, weil das haben die Fluggesellschaften in ihrem Betriebshandbuch geregelt. Und das wiederum ist mit dem Luftfahrtbundesamt abgestimmt. Und da steht grundsätzlich allgemein drin, dass der Cockpitzugang sehr restriktiv zu handhaben ist und alles weitere über Ausnahmegenehmigung geregelt werden kann. Also wenn du Aufnahmen siehst aus dem Cockpit, dann ist es entweder über eigene Kameras der Piloten, man kann sich ja auch so Saugnapfkameras an die Cockpitscheibe kleben, mit solchen Kameras gemacht, oder es gab wirklich auch ganz offizielle Presseanfragen oder Ausnahmegenehmigungen seitens der Fluggesellschaften. Das kann schon auch mal sein. Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt einsteigst und den Piloten, den Kapitän fragst, ob du vorne sitzen darfst, ist die Antwortwahrscheinlichkeit nein größer als ja.
Deutlich größer wahrscheinlich, ne? Ja, was man mal machen kann, ist vielleicht, wenn der Flieger am Boden ist, mal kurz reingucken oder sowas, wenn man da ganz freundlich fragt, da wird es wahrscheinlich selten ein Nein geben.
Das geht immer. Da freue ich mich immer. Da freuen wir uns immer über Besuch, auch gerade von Kindern, kleinen, aber auch von großen Kindern sozusagen. Und von Erwachsenen, wer sich dafür interessiert, darf gerne vorbeikommen im Flug. Also jetzt bei meiner Fluggesellschaft zum Beispiel ist das ohne weiteres nicht so möglich ins Cockpit.
Das Ganze zu erweitern sogar, also selbst wenn ich mir eine extra Erlaubnis einhole, ich darf ja, bei uns gibt es ja sogar auch die Möglichkeit für sogenannte Streckenerfahrungsflüge, das ist dann sogar ein Flug, den ich mitmache, ohne dass ich eigentlich, also ich will nirgendwo hin, ich fliege dann hin und wieder zurück und das ist ein beruflicher, professioneller Austausch und all sowas, was möglich ist, ist beispielsweise gar nicht möglich, wenn es in die USA geht, ne? Also in die USA, egal was ich da machen würde und tun würde, da hat quasi nur fliegendes Personal Zutritt zum Cockpit.
Genau. Und ganz grundsätzlich, das hast du im Eingang schon gesagt, entscheidet es der Kapitän. Und wenn der Kapitän nicht möchte, dass jemand im Cockpit sitzt, der mit dem Flug nichts zu tun hat, dann ist das auch so. Dann sitzt da auch niemand. Also das gilt grundsätzlich immer. Es gibt wenige Ausnahmen natürlich mit Ausbildung oder mit Prüfern, die auch mal mitfliegen können. Das kann der Kapitän natürlich dann nicht ablehnen. Grundsätzlich kann der Kapitän aber jederzeit den Zutritt zum Cockpit auch von denen, die das über einen offiziellen Weg angefragt haben, untersagen.
Wenn man als Mitarbeiter eines Luftfahrtunternehmens als Deadhead beispielsweise mitfliegt oder als auch einen Standby-Flug macht, also Deadheads fliegen ja ganz häufig einfach mit in der Kabine, aber angenommen, die Kabine ist schon voll und du musst irgendwie mitfliegen, wenn du auch beispielsweise einen Standby-Flug hast, kannst du auch auf den Jumpseat gesetzt werden. Ist es nur Piloten und Pilotinnen vorbehalten oder dürften auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter da hinten mit Platz nehmen? Also hinten heißt im Cockpit hinten.
Auch das wird durch die jeweiligen Handbücher der Fluggesellschaften geregelt.
Ah, okay.
So, und dann haben wir noch eine dritte Frageseite, die geht an dich. Nämlich, wie viele Lotsen gibt es eigentlich für einzelne Controls, also Departure, Tower, Ground? Und hat man immer diese eine Rolle oder kann man auch heute Departure und morgen Clearance zum Beispiel haben?
Also die genauen Zahlen kenne ich tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob die so richtig, also klar, jede Niederlassung einzeln weiß, wie viele Lotsen da genau arbeiten, aber ich habe mal kurz im Internet bei uns geguckt und ich habe dies schlicht nicht auftreiben können. Der erste Teil der Frage, vielleicht hilft es da quasi eine Orientierung zu geben. Die Deutsche Flugsicherung hat knappe 2.500 Fluglotsen und davon arbeiten, das ist jetzt grobe Daumenwerte, am größten Tower, den wir haben, 120, das ist Frankfurt. Und am kleinsten Tower, den wir haben, 20. Und jetzt haben wir 16 Tower. Und wenn man diese Zahlen mal grob über den Daumen peilt, ich habe die Zahl jetzt nicht genau nachgeschlagen, wie viel an den Towern arbeiten, aber das werden keine 600 sein. Weniger wahrscheinlich, vielleicht 700. Und der gesamte Rest arbeitet im Center. Und davon haben wir das größte Center, das ist in Lang. Da arbeiten beinahe 1000 Mitarbeiter, ein bisschen weniger. Und die machen dann quasi auch Departure, also Approach, diese ganzen Approach-Sektoren. Und diese grundsätzliche Frage quasi kann man eher, wenn man so will, unterteilen in wie viele Lotsen arbeiten an den Towern. Und das ist deutlich weniger als an den Centern arbeiten. Und bei den Centern ist es jetzt grundsätzlich so, dass jeder dafür qualifiziert wäre, jede Aufgabe zu übernehmen. Also wenn ich von der Akademie, das ist ja die Schule, wo wir das alles lernen, die Akademie verlasse, kann ich überall potenziell eingesetzt werden und dann erwerbe ich dort meine Lizenzen. Und es gibt jetzt deutlich mehr Lotsen, die quasi reine Streckenkontrolle durchführen, als für jede andere einzelne Position, weil es einfach viele Strecken, Lufträume gibt, die man abdecken muss. Das bedeutet, die reinen Approach-Lotsen davon, ja, das ist, wie gesagt, das ist schwierig, da ganz, ganz genaue Zahlen aufzutreiben, weil es halt nirgendwo, also es wird tatsächlich de facto nirgendwo intranetweit veröffentlicht. Also die Niederlassung Lang weiß natürlich, wie viele Approach-Lotsen es da gibt oder wie viele Lotsen dort Approach-Zulassung haben. Und deswegen ist es dann auch schwieriger zu sagen, wie viele einzelne Personen es zum Beispiel bei Approach gibt oder bei Departure. Weil auch in der Frage Ground vorkam, Ground kommt es auch wiederum auf den Flughafen an, ob die ganze Vorfeldkontrolle in der Hand von der deutschen Flugsicherung ist, in der Hand vom Flughafenbetreiber ist. Das ist dann auch nochmal so eine kleine Side-Note, weil zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, soweit ich weiß, die gesamte Vorfeldkontrolle ist angestellt bei Fraport. Und der Tower und quasi nur die Runways und Start und Landung und der Luftraum um den Flughafen rum wird für eine DFS gemacht, aber die gesamte Vorfeldkontrolle macht Fraport. Wenn man jetzt die Frage auch noch weiter betrachtet, ist es beispielsweise auch so, dass ein Lotse nicht nur unbedingt, das war ja Teil der Frage, Approach macht, der kann unter Umständen auch noch eine andere Zulassung haben. Und das sind wiederum auch immer unterschiedlich gestrickt, besonders der Teil der Frage, kann man heute Departure und morgen Clearance arbeiten? Also soweit ich jetzt weiß, Departure im Sinne von, also es gibt ja den Departure-Lotsen, und zwar der, wenn man in der Luft ist, der sitzt ja ganz grundsätzlich ganz woanders als Clearance. Die Clearance-Delivery ist ja eine Flughafenposition, die ganz häufig nicht von der DFS betrieben wird, während Departure ja die An- und Abflugkontrolle ist, also der Approach-Sektor. Wenn man, also die zwei könnten nie zusammenarbeiten, aber wenn man beispielsweise heute Approach arbeitet und morgen Departure und unter Umständen dann irgendwann auch noch Feeder oder Pickup, es kommt immer drauf an, das ist die Antwort auf die Frage, wie die EBG zusammengestrickt ist. Also es gibt da die unterschiedlichsten Kombinationen, welche Positionen zusammengefasst werden und welche voneinander getrennt sind. Und dann gibt es unter Umständen einfach auch Fluglotsen, die nicht nur eine EBG haben, sondern sogar vielleicht zwei EBG haben, in denen sie arbeiten können. Und deswegen ist das eine Frage, die quasi damit beantwortet werden kann, mit man arbeitet mehr oder weniger eigentlich jeden Tag auf einer unterschiedlichen Position. Es kommt einfach immer nur darauf an, was die Positionen sind. Da unterscheidet sich der Hamburger Flughafen deutlich von dem Frankfurter Flughafen und der wiederum vom Berliner Flughafen.
Verrät uns noch, was EBG bedeutet?
Ah, das ist die Einsatzberechtigungsgruppe. Das ist im Prinzip so eine, ich weiß gar nicht, woher dieser Begriff stammt, aber ich habe ja 5 Sektoren, auf denen ich arbeiten darf. Und erst an dem Tag, wo ich auf meinem 5. und letzten Sektor meine Lizenz erworben habe, habe ich auch damit meine Einsatzberechtigungsgruppe erworben. Und diese Einsatzberechtigungsgruppe befähigt mich dazu, quasi als vollwertiger Lotse eingesetzt zu werden.
Sehr schön, vielen Dank. Dann haben wir zum Schluss noch einen Kommentar von Christian bekommen. Der schreibt uns, dass man beim Hören unseres Podcasts den Eindruck bekommen könne, dass es nur einen Weg ins Cockpit gibt, nämlich über den zugegebenermaßen die allermeisten in Deutschland auch wählen, nämlich über den Einstellungstest beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dann über eine große Verkehrsfliegerschule oder über eine der großen Verkehrsfliegerschulen. Und er weist zu Recht darauf hin, dass es natürlich auch noch andere Wege gibt. Er beschreibt seinen eigenen Weg und auch den Weg seiner Frau, die auf unterschiedlichsten Wegen auch ohne, schreibt er jetzt Zustimmung vom DLR oder von der großen Fluggesellschaft, auch Kapitäne auf großen Flugzeugen geworden sind. Und da geben wir eben natürlich recht. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Die ändert sich auch nochmal wieder. Da verweisen wir dann gerne auf die Webseiten der Fluggesellschaften und der Flugschulen und auch vom DLR selber, wo ihr jederzeit nachlesen könnt, auf welchem Weg ihr aktuell ins Cockpit kommen könnt.
Tim, bei einem kleinen Satz muss ich dir wahrscheinlich widersprechen. Du sagtest wahrscheinlich der überwiegende Teil übers DLR und über die Lufthansa, über die deutsche große Airline. Wahrscheinlich finden den Weg in ein Cockpit viel mehr Leute über ihren privaten Weg, oder? Also
ins Cockpit, ja. Ich rede jetzt von einem Cockpit eines Verkehrsflugzeuges bei einer großen Fluggesellschaft. Und ist tatsächlich schon erstmal so, dass viele Fluggesellschaften schon natürlich eine Auswahl vornehmen und sich dabei auch vom DLR-Test unterstützen lassen, also von dieser Pilotenauswahl, Pilotentest beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und dann haben viele Fluggesellschaften eben ihre eigenen Flugschulen. Es gibt aber auch Flugschulen am freien Markt, bei denen man dann auch die Verkehrsflugzeugführerlizenz oder die kommerzielle Pilotenlizenz machen kann. Und dann je nach Flugschule mit einer bestimmten Anzahl von Stunden oder je nach Fluggesellschaft nach bestimmten Anzahl von Stunden dann eben sich da auch bewerben kann. Und er weist auch noch darauf hin, dass das in den USA zum Beispiel nochmal ganz anders läuft. Da muss man sich hocharbeiten und fängt erstmal auf kleinen Fluggezeugten bei kleinen Regionalfluggesellschaften an und wird dann erst relativ spät Kapitän und auch auf einem großen Flugzeug Kapitän. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Auch das gilt für vieles im Leben. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal im Internet. Es gibt so viele Quellen und Ressourcen zu dem Thema. Da muss auch nicht immer das, was wir gerade erzählen oder was ihr gerade hört, was wir vielleicht mal erzählt haben, aktuell und noch richtig sein.
Ja, genau. Das war im Prinzip, danke Christian für den Hinweis, das ist uns auch selbst wie Tomaten vor den Augen gefallen. Wir haben halt einfach immer sehr viel über unsere beiden Wege geredet, ja. Also gerade gut bei mir ist es, ich sag mal, es gibt nicht viele Wege, Fluglotse zu werden, wenn man nicht gerade Fluglotse bei einer staatlichen Fluggesellschaft, beim staatlichen Flugsicherungsbetreiber wird. Und dann ist es halt nur mal dieser eine Weg nur. Mich mal außen vor, aber ins Cockpit führen nicht nur der Weg, den Tim gegangen ist. Da gibt es viele, viele, viele andere Wege. Und das ist auch ein Hinweis, den Christian da noch gesagt hat. Und das gebe ich auch gerne weiter, falls jemand das nicht schafft, bei der DLR da ins Cockpit zu kommen. Es gibt auch andere Wege und es gibt auch andere Wege, die dann zum Erfolg führen. Das kann ja immer auch nur, muss man sagen, ist bei einem Test nun mal so, es ist eine Momentaufnahme, die zwar sehr aussagekräftig ist, aber die noch nicht das Maß der Dinge ist und nicht das letzte Wort. Von dem her, entschuldigt unsere Engsicht, ja, wir haben halt einfach viel über unsere Perspektiven gesprochen.
Ja, weil wir die anderen auch gar nicht wirklich bewerten können oder sehen können, was da drin ist. Also wir können natürlich aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Das gilt für alles, was wir machen. Wir berichten und erzählen darüber auch aus persönlicher Sicht, ohne jetzt für irgendjemanden hier zu sprechen. Deswegen ist es immer eine sehr persönliche und subjektive Sichtweise. Wir freuen uns umso mehr über eure Feedbacks und eure Fragen und eure Kommentare. Deswegen schickt uns gerne weiter. Sagt gleich zum Abschluss wieder unsere E-Mail-Adresse. Und ich glaube, damit haben wir heute guten Bogen wieder geschlagen, den Sommer fliegerisch abgerundet und sind in den Herbst gestartet.
Ja, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, wir quatschen die Folge mal ein bisschen. Jetzt haben wir mal wieder die Stunde deutlich gerissen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nee, ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, ab jetzt geht es fast nochmal weiter, nur nicht mehr am ersten Samstag des Monats. Das war ja unser bisheriger Veröffentlichungsrhythmus. Vergesst den. Wir machen ab jetzt dann, wenn es passt. Es kann hoffentlich kürzer oder schnell weiter sein.
Deswegen am besten einfach unseren Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr automatisch die neuesten Folgen, wenn sie veröffentlicht sind. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich auch diesmal sehr viel dazu gelernt.
Freut mich, so soll es sein. Ich auch.
Vielleicht vertiefen wir das Ganze noch weiter, ja. Also wir haben ja unsere ganzen Folgen, wo wir das alles sehr oberflächlich schon abgearbeitet haben. Aber vielleicht machen wir hier eine Flugschule light.
Nein. Nee,
irgendwie sowas Ähnliches. Vielen Dank, Tim, dir. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wurde bereits mit meiner E-Mail-Adressen-Ankündigung angekündigt. podcast@radar-contact.de Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Und ansonsten, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact Pilot trifft Lotse. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss.
Ciao, macht's gut.